Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
In der Stadt Mainz sind zwei Bücher von unschätzbarem Wert zu besichtigen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wird dieser Schatz aufbewahrt. Es handelt sich um zwei Bibeln aus der Zeit Johannes Gutenbergs. Er wurde um 1400 in Mainz geboren. Das ist jetzt 625 Jahre her. Ihm haben wir die Erfindung des modernen Buchdrucks zu verdanken und noch viel mehr. Mein Name ist Sonja Kilian und ich war im Gutenberg-Museum in Mainz oder wie es auch genannt wird, im Weltmuseum für Druckkunst. Dort habe ich mir die Originalbibeln aus dem 15. Jahrhundert angeschaut. Dr. Nino Nanubashvili hat mich durchs Museum geführt. Sie ist Kunsthistorikerin und Kuratorin für Buch- und Druckgeschichte im 15. bis 18. Jahrhundert. Sie weiß alles über die berühmten Gutenberg-Bibeln. Und ihr Wissen wird sie jetzt mit uns teilen. Wir sind telefonisch miteinander verbunden. Hallo, Frau Nanubashvili.
Hallo, Frau Kilian.
Er wird als Mann des Jahrtausends bezeichnet, Johannes Gutenberg. Vor 625 Jahren wurde er in Mainz geboren. Was ist über diesen Mann bekannt?
Ja, erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit Ihnen über Gutenberg und über das Museum zu sprechen. Johannes Gutenberg hat eben im 15. Jahrhundert gelebt, vermutlich geboren um 1400. Und er stirbt in Mainz 1468, ein recht betagter Mann für diese Zeit. Es ist nicht vieles detailliert bekannt, aber doch einiges, denn wir haben mehrere Quellen über ihn. Wir haben teilweise Gerichtsakte, Zahlungsunterlagen und sozusagen vor allem solche Unterlagen, die den Kontext öffnen, in dem er sich bewegt hat. Wir haben aber beispielsweise nicht seine Geburtsurkunde. Aus diesem Grund wissen wir nicht ganz genau, wo er geboren wurde und wann. Oder wir wissen ebenfalls nicht, ob er beispielsweise studiert hat, obwohl er aus seinem Mainzer Patrizierhaus kam, also zu einer höheren gesellschaftlichen Schicht gehörte. Könnte er studiert haben, wäre eben passend zu sein, wäre standesgemäß, aber wir wissen nichts darüber. Es gibt zwar Einträge, die darauf hinweisen, es könnte Gutenberg gewesen sein, der an der Universität in Erfurt studiert hatte. Allerdings ist es nicht gesichert, ob mit diesem Eintrag von einem Johannes aus Mainz eben tatsächlich Gutenberg gemeint ist, denn damals war Johannes ein sehr verbreiteter Name. Und es sind natürlich auch sehr wichtig, seine Drucke sind vor allem Zeugnisse, die sehr viel über seine Tätigkeit und auch das berichten, wo er war, was er gemacht hat und eben was seine Interessen auch waren.
Genau, was er gemacht hat, wissen wir ja. Er war ein Erfinder und jemand, der sich ganz genau überlegt hat, wie man Dinge noch verbessern kann. Ja, was genau hat er denn erfunden?
Das Bahnbrechende an der Erfindung von Gutenberg ist, dass er zum einen den Bedarf erkannt hat, dass im 15. Jahrhundert ein großer Bedarf bestand, Texte zu vervielfältigen und Texte greifbar zu machen und Texte eben den Menschen, die immer mehr Menschen lesen konnten. Es wurden im 15. Jahrhundert Universitäten gegründet, das heißt, das kam sozusagen immer mehr dazu, dass beispielsweise die Schreiberwerkstätte versuchten, so richtige Schnellschreiber zu engagieren, die die Texte vervielfältigten. Es wurden verschiedene Techniken, wie zum Beispiel Blockbücher, wo man in einem Holzstock Texte und Bilder schnitzte, um auch darüber sozusagen über Vervielfältigungsverfahren Texte zu drucken. Und Gutenberg war eben derjenige, der erkannt hatte, wie man die Texte effektiv und auf einem sehr praktischen Weg vervielfältigen kann. Er hat den Text in einzelne Bestandteile, also in die kleinsten Bestandteile, in die einzelnen Buchstaben unterteilt. Seine Erfindung war, die Lettern einzeln zu gießen und diese dann beliebig zusammensetzen zu können. Diese Erfindung erlaubte beispielsweise, lange und kurze Texte zu setzen. Diese Erfindung erlaubte aber auch beispielsweise, Fehler in einem Druck zu korrigieren und dann diese korrigierte Fassung nochmal zu drucken. Das heißt, es war ein sehr praktischer Ansatz, der es ermöglichte, schnell Lettern zu gießen und auf diesem Weg eben eine Auflage von 100, 200 und später sogar bis zu 1000 Exemplaren mit einer gesetzten Seite zu drucken, was damals in dieser Form nirgends gegeben hatte.
Das waren also die beweglichen Lettern, die das alles ermöglicht haben. Aber er hat auch in Kleinigkeiten überall versucht, nochmal das Beste rauszuholen. Ich glaube auch mit der Farbe. Wie war das?
Richtig. Also seine Erfindung bestand eigentlich darin, das war nicht nur eine Erfindung, sondern seine Erfindung bestand darin, mehrere Schritte gleichzeitig zu entwickeln, um eben am Ende ein Buch in der Hand oder die gedruckten Blätter, Buchlagen in der Hand zu halten. Also er musste, das war ein Prozess, was in dieser Form vorher nie gegeben hatte. Also er hatte nicht nur erkannt, ich muss den Text in einzelne Lettern unterteilen, sondern er musste hierfür, um diesen Prozess eben umzusetzen, er musste beispielsweise Metalle ausprobieren, mit welchen Metallen man Buchstaben gießen konnte. Er hatte hierfür ein Handgießgerät, so nennen wir das heute, entwickelt. Er hatte, nachdem die Lettern gegossen waren, musste man ja überlegen, wie setzt man diese Lettern so zusammen, dass die nicht rumfliegen oder dass sie sozusagen in einer geraden Linie stehen und dann auch die Seite einheitlich aussieht. Also es ist sozusagen wie so ein Setzschiff gewesen, wo man die Lettern in einer Reihe zusammengebunden hat dann und dann eine ganze Seite sozusagen zusammenstellte. Er musste, nachdem die Lettern natürlich zusammengesetzt wurden zu einer Seite, musste man schauen, welche Tinte nimmt man, damit sie entsprechend schnell trocknet, damit man ja auch vorankommt und nicht erst eine Woche wartet, bis eine Seite getrocknet ist. Nachdem man die Tinte hatte, war das Papier zu wählen, denn der Druck durfte ja nicht auf der anderen Seite durchdrücken, wenn man doppelseitig, also zweiseitig ein Blatt bedrucken wollte. Und man brauchte eine Druckerpresse, die ebenfalls so nicht gegeben hatte. Es gibt Überlegungen, dass er beispielsweise von bei Papierschöpfern abschaute, dass man Pressen hatte, wo Wasser aus dem Papier rausgepresst wird. Oder man hatte auch Weinpressen, die ja hier in der Region so verbreitet waren. Aber letztendlich eine Presse, um Bilder, um Texte zu drucken, hatte es so nicht gegeben. Das heißt, er musste auch ausprobieren, wie er sozusagen diese Technik oder oder das Gewicht so auf das Papier überlagert, dass zum Beispiel die Oberfläche sich nicht bewegt. Also das heißt, er musste eben alle diese einzelnen Schritte erst einmal testen und dafür eben, also eben beispielsweise Druckerpresse bauen lassen. Und eben verschiedene Tintenmischungen ausprobieren, denn die Tinte war ölbasiert und die viele bisherigen Bilder beispielsweise wurden aber auf Wasser, mit wasserbasierter Tinte gedruckt. Also das heißt, auch da musste er an jeder Stelle nicht nur etwas Neues erfinden, sondern auch erproben, dass das funktionierte. Das ist eine enorme Leistung, dass er diesen Prozess also von Anfang, von dem ersten bis zum letzten Schritt durchdacht hat und dass es auch funktioniert hat.
Ein sehr komplexer Prozess. Und besonders interessant ist das, wenn man das nicht nur beschrieben bekommt, sondern sich auch anschauen kann, wie das funktioniert. Und das ist ja im Gutenberg-Museum möglich, wie ich gesehen habe, als ich dort war.
Ja, wir pflegen die Tradition, die eigentlich die erste Druckerpresse, die erste historische, also das heißt, der Nachbau einer historischen Druckerpresse kommt in das Museum 1925, also relativ früh. Und dieser Zeit wird Grundstein dazu gelegt, dass man live, also vor Augen der Anwesenden sozusagen diese Druckvorführung machen kann. Also es wird auch in den heutigen Druckvorführungen, die im Museum stündlich stattfindet. Also das heißt, wenn man im Museum ist, wird man immer eine Gelegenheit haben, diese Druckvorführung sich anzuschauen. Dazu haben wir professionell Drucker, aber auch eingewiesene Kolleginnen, die eben die stündlich eben vorführen, beispielsweise wie der Letterguss funktionierte, wenn man die Zeilen gesetzt hat und dann auch eben wie die Druckerpresse funktioniert. Also auch dieses sehr Besondere, nachdem man den Deckel zuklappt und die Seite unter dem Tiegel schiebt, dann gibt es diesen Moment des Öffnens und da gibt es den berühmten Druckerkuss, also wenn die Seite sich wieder von dem Setzschiff entfernt und dann ist das wie so ein Schmatzen, was man hört. Und das sind eben Momente, die man noch besser einprägen kann, wenn man das eben live sieht und auch am Ende die Möglichkeit hat, zum Beispiel Fragen zu stellen oder vielleicht sogar selber mal an dem Bengel zu ziehen von der Druckerpresse. Also es ist tatsächlich sehr beeindruckend und ja, und ist auch sehr gefragt im Museum.
Das kann ich mir vorstellen. Gutenberg, hat er den Buchdruck tatsächlich erfunden oder wurde das bereits in China entwickelt? Da gab es ja auch sehr viel, was mit Papier erstellt wurde.
Ja, also es gibt immer wieder Überlegungen oder auch Vergleiche eben nach Ostasien zu schauen. Die Tradition des Papiers wurde ja dann in China weitergeführt oder eben auch das Papierschöpfen. In Korea hatte man versucht, Lettern zu gießen, aber eben nicht aus Metallen, sondern vor allem mit einem Sandgussverfahren. Beispielsweise dieses Jahr erscheint auch eine Publikation, gefördert durch die Gutenberg-Gesellschaft, die genau diese Unterschiede zwischen dem koreanischen und dem und der gutenbergischen Erfindung auch zeigt und auch zeigt, dass es ein ganz anderer Ansatz war, wie diese zwei Techniken umgesetzt wurden. Es zeigt aber auch, dass es Kulturen gab, auch eben beispielsweise in Ostasien, wo der Letter, also die Unterteilung der Texte in einzelnen Lettern gar nicht wirklich gut funktionierte. Mit dem lateinischen Alphabet ist das sehr praktisch, weil man eine sehr überschaubare Anzahl an Buchstaben hat. Die Kulturen, die eben mehrere tausende Zeichen haben, ist es so aufwendig, diese einzelnen Zeichen anzufertigen, dass es teilweise sinnvoller ist, sie eben als einen vollständigen Text zu gießen, zu schnitzen oder eben auf einem anderen Weg zu vervielfältigen. Das hatte ich beispielsweise jetzt bei dem letzten Besuch oder bei der letzten Dienstreise in Japan gelernt, dass auch Japaner versucht hatten, beispielsweise die Lettern zu gießen und dann feststellen mussten, das funktioniert für sie nicht, weil sie sind so lange mit einzelnen Zeichen beschäftigt, dass bis sie alles gegossen haben, dann können sie gleich einzelne Seiten schnitzen sozusagen, dass das viel effektiver ist. Und für die europäische, eben für die lateinische Sprache ist das einfach auch sehr praktisch, diese einzelnen Lettern zu gießen. Und diese Art, also so wie Gutenberg das erfunden hat, mit Metallschriften zu gießen, das war tatsächlich einzigartig und hatte in dieser Form nirgends gegeben.
Wenn man nach Mainz fährt, sieht man gleich viele wunderschöne alte Gebäude. Es ist ein geschichtsträchtiger Ort. Hat es einen bestimmten Grund, dass die Erfindung des Buchdrucks von Gutenberg genau in Mainz zustande kam?
Wir können nur mutmaßen, warum Gutenberg die Bibeln in Mainz gedruckt hat. Gutenberg stammte eben aus einer Mainzer Patrizierfamilie. Er hatte allerdings seine frühen Jahre, also vermutlich, ob er studiert hatte oder nicht, aber die entscheidenden Jahre in Straßburg verbracht, wo er vermutlich ebenfalls an unterschiedlichen Erfindungen arbeitete. Und dann kehrte er zurück. Wir wissen, die kennen die Gründe nicht genau, warum er aus Straßburg nach Mainz zurückkehrte. Aber da er aus Mainz stammte, könnte er auch hier einfach bessere Verbindungen gehabt hatte zu einzelnen Familien, zu den Förderern, dass er sozusagen in seine Geburtsstadt und Heimatstadt zurückkehrte, wo er auf die Netzwerke eben seine Netzwerke besser aufbauen konnte. Außerdem war die Nähe zu Frankfurt sicherlich entscheidend. Die bedeutende Messe von Frankfurt, also es war keine Buchmesse, sondern eine Messe, wo viel verschiedene Waren angeboten und verkauft wurden, war auch von Bedeutung, denn auch der Bibeldruck, nachdem die Bibel fertig war, wurde es eben auf der Messe präsentiert. Es gibt eben einen Brief von dem späteren Papst Pius II., der eben darüber gehört hatte, dass die Bibel in Frankfurt angeboten wurde zum Verkauf. Also das heißt, und auch die Nähe zum Rhein sozusagen, dass über diesen Handelsweg Mainz sehr gut an Europa und an die anderen Städte angeschlossen war. Und darüber hinaus war Mainz der Sitz des Erzbischofs. Das heißt, auch die Kirche war sehr bedeutend in Mainz. Und auch das hatte sicherlich eine Rolle gespielt, Kirche als Auftraggeber, als Geldgeber zu betrachten.
Das wird dann wahrscheinlich der Grund gewesen sein, eine gute Marketingstrategie, genau die Bibel zu drucken. Er hätte ja auch was anderes drucken können. Weiß man da noch was über seine Motivation, ob das auch daran lag, dass er selbst in der Bibel gelesen hat oder dass ihm das was bedeutet hat? Oder war es eben doch eher einfach eine gute Strategie?
Ja, also über die Beweggründe wissen wir leider wenig bis gar nichts. Wir haben nur Verträge oder eben spätere Gerichtsakte, wo es darum geht, dass Gutenberg mit seinem Geldgeber Johann Fust streitet, wie der Vertrag zu Ende geführt wird, den sie schließen, um Werk der Bücher, so nennen sie das in dem Vertrag, also die Bibel sollte darunter gemeint sein, die Bibel zu drucken. Über die Beweggründe, also die Auswahl, warum sie sich für die Bibel entscheiden, können wir, ist nicht überliefert, aber wir können es vermuten, denn die Bibel war die zentrale Schrift für die Kirche und auch für die Gläubigen. Und es war eine enorme Leistung. Die Gutenberg-Bibel hat 1280 Seiten in etwa, gedruckte Seiten. Also sie haben sich auch nicht für ein kleines Buch entschieden, sondern gleich für dieses monumentale Werk oder für diesen monumentalen Druck. Aber dennoch hatten sie sicherlich überlegt, dass das ein Buch war, was sie gut verkaufen würden. Und daher kam die Auswahl eben, die Bibel zu drucken.
Wer waren denn die Käufer?
Über die Käufer wissen wir leider nichts. Also es gibt nur diesen einen einzigen Brief, der nennt, dass die Bibeln in Frankfurt auf der Messe angeboten wurden. Wir haben keine Zahlungsakten oder keine ursprünglichen sozusagen ganz frühen Besitzer. Wir haben allerdings Einträge, dass einige Gutenberg-Bibeln auch im 18. und 19. Jahrhundert in Mainzer Klöstern beispielsweise befanden. Also das heißt, dass die damaligen Klöstern beispielsweise die Bibeln angekauft haben. Aber darüber hinaus wissen wir eigentlich so gut wie gar nichts, wer die ersten Käufer waren. Danach, also beispielsweise auch der spätere Papst Pius II. Äußert auch einen Wunsch in seinem Brief. Er hätte gerne auch diese gedruckte Bibel gekauft, allerdings hat er kein Exemplar mehr bekommen. Also das heißt, auch damals sozusagen, nachdem das Buch angeboten wurde und wahrgenommen wurde, gab es schon sozusagen Interessenten, die das gar nicht mehr bekommen haben.
Jetzt wird ja der Buchdruck nach Gutenberg oft als Beginn der Massenmedien bezeichnet, aber die Bibeln gab es ja auch nicht massenhaft. Gerade haben Sie gesagt, manche wollten gerne noch eine und es gab keine mehr. Gutenberg hat insgesamt 180 Stück gedruckt und das hat ja auch etwas länger gedauert. Wie ist da so der Vergleich zu einer handgeschriebenen Bibel und zu der gedruckten im Aufwand?
Der Vergleich zu den Handschriften war doch ein großer Sprung. Der Druck hat in etwa 3-4 Jahre gedauert und das war die Zeit, was der Schreiber gebraucht hatte, nur eine Bibel abzuschreiben. Also das heißt, auch Gutenberg schon, obwohl das so diese Anfangsphase war und vieles noch während des Druckprozesses noch ausprobiert und verbessert wurde, diese Optimierung geschafft, während eine Handschrift abgeschrieben wurde, in der Zeit eben gleich 180 Drucke zu produzieren. Und das wurde natürlich später durch spätere Drucker noch weitaus gesteigert. Also während in den ersten Jahren noch Auflagen mit 200 oder 300 gedruckt wurden, war es um 1500 möglich, eben mehrere Tausende auf Auflagen mit eben 1000 oder 2000 Exemplaren zu produzieren. Also das heißt, es wurde sehr schnell es wurde sehr schnell möglich, sehr viele Bücher zu drucken. Was es auch dazu führte, dass die damaligen Leserinnen und Leser sich davon überfordert fühlten. Also um 1500 gibt es viele Stimmen, die schreiben, die so richtig Angst bekommen von dieser sogenannten Bücherflut und schreiben, wer soll denn all diese Bücher noch lesen? Wer soll denn einen Überblick behalten, was noch produziert wird? Also, weil um 1500 waren mehrere tausend Titel gedruckt und also wenn man das versucht in Zahlen zu fassen, gab es um 25 bis 30 Millionen Bücher, die in Europa im Umlauf waren, was sicherlich auch für die Gelehrten sozusagen eine Herausforderung war, alles im Überblick zu behalten und eben das auch wahrnehmen oder rezipieren zu können. Deswegen hatte das einen Schub gegeben und eine Möglichkeit, die Texte zu verbreiten, die es davor so nicht gegeben hatte und die vermutlich auch Gutenberg oder seine unmittelbaren Zeitgenossen auch gar nicht richtig einschätzen konnten, welcher Prozess mit dieser Erfindung angestoßen wurde.
Das heißt, das wurde wirklich zum Massenmedium. Das Buch und der Buchdruck. Es gab ja dann auch noch Flugblätter, die noch mehr verbreitet werden konnten, also enorm leicht und schnell. Wie hat sich das auf die Meinungsäußerung ausgewirkt und die Meinungsfreiheit?
Das ist sehr interessant, denn die Nachfolge, auch Gutenberg hat tatsächlich Flugblätter, auch kleinere Schriften, bereits sehr früh gedruckt. Das waren auf der einen Seite möglicherweise Versuche, auch diese Technik auszuprobieren, was die konnte und auch vermutlich auch nebenher sozusagen Geld dazu zu verdienen. Auch das ist genau der Punkt, woran er angeklagt wurde von seinem Förderer und Geldgeber Fuß, dass er eben das Geld, was er in den Druck der Bibel investiert hatte, eben auch für andere Projekte ausgab und vermutlich eben solche kleinere wie Schulbücher, wie eben Flugschriften und auch Ablassbriefe druckte. Und das hatte eben in den nachfolgenden Jahren einfach einen enormen Ausmaß gegeben. Und viele, darunter auch Martin Luther, erkannten einfach das Potenzial des Buchdrucks, dass nicht nur eine hohe Auflage gedruckt werden konnte, sehr schnell, sondern diese auch sehr schnell verbreitet werden konnte. Eben auch so schnell, dass man diesen Prozess gar nicht mehr stoppen konnte, weil man dann keinen Überblick mehr hatte, wo gab es Nachdrucke, wie wurden sie verbreitet, weil eben die Auflagen nicht nur 1000, sondern teilweise 10.000 hoch waren. Also das heißt, es gab auf einmal einen Flut an Büchern und an Texten, an Blättern und entsprechend konnte man über diese Texte auch Meinung prägen. Also das heißt, das wird auch häufig eben mit dem Internet heute verglichen, dass wir manchmal ja nicht auf dem ersten Blick nicht einschätzen können, ob diese Nachricht oder diese Neuigkeit der Wahrheit entspricht oder nicht. Und damals war das genauso. Man hat eine Einschätzung der Zeit oder der Nachricht gelesen und dem häufig vielleicht auch einfach geglaubt. Deswegen ist die Bildung der Fake News, also der falschen Ideen oder den falschen Einschätzungen, kommt eigentlich aus dieser sehr frühen Zeit des Buchdrucks, dass man versucht hatte, über diese schnelle Verbreitung der Texte auch die Meinung zu prägen und die Meinung sozusagen oder die Stellungnahme auch für sich zu nutzen. Und davon konnten sehr viele profitieren. Und die einen meinten das vielleicht besser, die anderen hatten auch ganz andere Gedanken damit. Aber das war sozusagen der Moment, wo sehr schnell auch erkannt wurde, was alles eben über diese neue Medien, über diese neuen Medien möglich ist.
Sie haben gerade gesagt, davon konnten manche profitieren. Da fällt natürlich dann auch Martin Luther vielen wahrscheinlich ein, der auch die Erfindung des Buchdrucks für seine Zwecke genutzt hat. Ja, wäre die Reformation überhaupt so gekommen ohne den Buchdruck?
Ja, also das sagt man und wahrscheinlich ist es auch so, dass die Reformation ohne dieses neuen Mediums einfach so nicht gegeben hätte, weil das ist ja auch sozusagen, dass die Prozesse, dass die neuen Erfindungen oder neue Technologien auch Prozesse bedingen oder umgekehrt die Prozesse darauf reagieren und dann etwas daraus machen. Also das heißt, das rückwirkend kann man natürlich auch sagen, etwas hätte so nicht gegeben. Aber letztendlich war diese Erfindung da und deswegen gab es viele Menschen, die versucht hatten, dann aus dieser Erfindung etwas zu machen. Also vor Luther gab es eben den Maximilian dem Ersten, der oder während auch ungefähr zeitgleich, der ebenfalls versucht hatte, seine Gedanken, auch seine Person extrem in den Mittelpunkt zu stellen und sich sozusagen nach außen eine Meinung über sich selber prägen zu lassen. Und auch Luther beispielsweise, er hat ja nicht nur Texte verbreitet, sondern er hat ja auch sich dafür ganz stark eingesetzt, dass auch seine Bildnisse verbreitet werden. Also sozusagen im wörtlichen Sinne, dass sein Bild geprägt wird und dass jeder weiß, wie Martin Luther aussieht, dass das sozusagen seine Eigenschaften sind. Und das sind eben die Erkenntnisse, die da nach und nach kommen, was alles mit diesem neuen Medium möglich ist.
Da sprechen wir eben von der Masse und auch die Masse zu erreichen. Gutenberg hat ja zunächst mal 180 Stück dieser besonderen Bibeln gedruckt. Da kann man ja noch nicht so von Masse sprechen. Und 49 dieser Bibeln oder Fragmente, also sie sind nicht komplett erhalten, aber 49 Bibeln gibt es heute, kennt man heute. Wie erkennt man überhaupt so eine Original-Gutenberg-Bibel, die es noch gibt? Ohne Impressum, ohne Jahr und Ort des Drucks, das steht da gar nicht vorne drin.
Ja, also die Gutenberg-Bibeln, als Gutenberg seine Bibel anfing sozusagen den Satz und sozusagen das damalige Layout zu konzipieren, hatte er sich an Handschriften orientiert. Und aus diesem Grund haben die Gutenberg-Bibeln viele Eigenschaften, die die späteren gedruckten Bücher haben, eben nicht. Also beispielsweise haben die Gutenberg-Bibeln keine Seitenangaben. Das ist deswegen so herausfordernd, weil wenn man sich vorstellt, wie man diese Seiten 180 Mal dieselbe Seite an einer Stelle getrocknet hat und auch diesen Prozess organisiert hat, weiß man erst recht, wie herausfordernd der Druckprozess war, weil man irgendwo im Überblick behalten musste, wo welche Seite hing, denn sie hatten eben keine Seitenangaben drauf. Die Bibel hat keine Titelseite, also es gibt nicht einen Opener, wo draufsteht, das ist die Bibel beispielsweise, sondern es beginnt gleich mit dem Text. Und es hat auch keine Stelle, weder vorne noch hinten, wie es bei den früheren Büchern so üblich war, wo der Ort, das Datum oder der Name des Druckers erwähnt wird, sondern das endet dann einfach, der Text endet und damit endet auch das Buch. Und die einzige, also die erste Möglichkeit natürlich ist die Schrift. Also das ist sozusagen der Weg, wie die Wissenschaftler herangehen, dass sie erst einmal gucken, wo Gutenberg die Typen, also seine Lettern sozusagen, die gedruckten Lettern verwendet hat, weil die erkennt man ja, die waren ja sehr individuell gestaltet. Das heißt, man weiß, welche anderen Blätter zum Beispiel Gutenberg auch mit diesen Lettern oder welche anderen Drucke er produziert hat mit diesen Lettern. Und die Echtheit gibt es natürlich auch andere Kriterien, die man prüfen kann über die Tinte, über das Papier, über Provenienz. Also das sind alles Punkte, die man prüft. Aber dadurch, dass in den Bibeln selbst kein Name des Druckers drin steht, auch kein Datum oder Ort, gab es über Jahrhunderte eben Orte, wo die Bibeln zwar vorhanden waren, aber man wusste gar nicht mehr, dass es ein Druck von Gutenberg ist. Und eben erst ab dem 18. oder sogar 19. Jahrhundert, erst als die Inkunabelforschung noch weiter sich verbreitete und noch mehr vertieft wurde, hat man teilweise erst später erkannt, dass in einer Klosterbibliothek oder in einer Familienbibliothek noch ein Gutenberg-Druck oder eine Gutenberg-Bibel sogar schlummerte sozusagen und das einfach nicht erkannt wurde, weil es nicht drin stand. Also so war es auch beispielsweise mit unserer Schackberg-Bibel, die in der Familie von Schackberg eben in der Familienbibliothek über 150 Jahre aufbewahrt wurde und die Bibliothek wurde von einem Erben zum anderen, von einem Familienmitglied zum anderen weitergegeben. Und man wusste einfach nicht mehr, was alles drin ist. Und erst nachdem ein Antiquar kam und diese Bibliothek anfing zu erfassen, stellte er fest, diese Familie hatte sogar noch eine Gutenberg-Bibel, die man als verschollen glaubte.
Erstaunlich. Wie hat das Gutenberg-Museum diese Bibel dann erworben?
Diese Bibliothek aus der aus der Familie von Schackburg. Das ist der vollständige, das vollständige Exemplar, das das Gutenberg-Museum besitzt. Kommt eben Graf Schackburg, war ein Engländer. Und diese Bibel wechselte dann einige Besitzer, bevor es dann in New York in die Hände eines sehr berühmten Antiquars, Herrn Kraus, landete, der ein jüdischer emigrierter Antiquar war und ein bedeutendes Antiquariat in New York eröffnet hatte. Das war im Jahr 1978, als gleichzeitig in New York 3 Gutenberg-Bibeln angeboten wurden. So etwas hat es weder davor noch danach gegeben, dass in einer Stadt gleich 3 Gutenberg-Bibeln zur Verfügung standen. Und als das Gutenberg-Museum von dem Verkauf hörte, reisten mehrmals der damalige Kulturdezernent und der Direktor des Museums mehrmals nach New York, um die Exemplare anzuschauen und die Preise zu verhandeln, denn auch damals waren die Gutenberg-Bibeln sehr teuer. Also beispielsweise die Bibel, dieses Schackburg-Exemplar, die das Museum erworben hatte, hatte etwa 3,7 Millionen D-Mark gekostet, was eben für die damalige Zeit eine sehr hohe Summe war. Der Antiquar, der New Yorker Antiquar, entschied sich diese Bibel eben bewusst für einen besonders niedrigen Preis. Das war auch der niedrigste Preis, der für die eine der 3 Bibeln bezahlt wurde, an das Gutenberg-Museum sozusagen nicht nur zu verkaufen, sondern an die Geburtsstadt von Gutenberg zurückzugeben. Und das war ein sehr beeindruckender Moment, als die Gutenberg-Bibeln aus New York in Frankfurt dann ankamen und die Presse sozusagen schon auf der Landebahn die Ankunft erwartet habe. Es gibt auch eine SWR-Aufnahme und zahlreiche Pressebilder, die diesen sehr bewegenden Moment dokumentieren. Denn das Gutenberg-Museum besitzt 2 Gutenberg-Bibeln, ein unvollständiges Exemplar, wo nur der 2. Band erhalten ist, und eben das Schackburg-Exemplar. Und als das Museum im Jahr 1900 gegründet oder im 1901 eröffnet wurde, gab es in Mainz keine einzige Gutenberg-Bibel. Und das war der Moment sozusagen erst 1925, als der 2. Band der Gutenberg-Bibel erworben wurde und dann eben 1978, als eben diese vollständige Bibelausgabe gekauft werden konnte. Deswegen war es beides mal sehr, sehr bewegende und besondere Momente, dass es überhaupt möglich wurde, in Gutenberg, in seiner Geburtsstadt und an dem Druckort sozusagen, die Gutenberg-Bibel zurückzubringen. Und wir als Museum sind auch dazu verpflichtet oder haben uns dazu verpflichtet, die Bibeln eben dauerhaft auszustellen und immer den Besuchenden zugänglich zu machen und sie immer zu zeigen.
Eigentlich unvorstellbar, dass es am Anfang in dem neu gegründeten Museum, in dem Gutenberg-Museum, keine Gutenberg-Bibel gab. Und jetzt gibt es 2. Wie werden die präsentiert?
Im Museum werden sie als, das kann man auch so sagen, als einen Höhepunkt des Besuchs präsentiert. In der Schatzkammer gibt es noch einen besonderen Raum, der durch Sicherheit und auch durch die Inszenierung sozusagen perfekt für die Präsentation der Bibeln angepasst ist. Und das ist sozusagen ein Moment, wo man die Bibeln neben der Handschrift auch betrachten kann, die etwa zeitgleich entstanden ist, um auch die Ähnlichkeiten und auch Unterschiede zu einem handgeschriebenen Text besser nachvollziehen zu können. Wir haben ja 2-mal den 2. Band, der immer an derselben Seite aufgeblättert ist, um die Unterschiede innerhalb der Exemplare zu zeigen. Denn Gutenberg druckte nur den schwarzen Text. Der farbige Druck war zu diesem Zeitpunkt sehr aufwendig und die farbigen Stellen wurden durch Rubrikatoren, also die handschriftlich die roten Stellen eindrucken, oder durch Illuminatoren, durch Menschen, die eben diese farbige auch teilweise Goldstellen eindrucken. Und dadurch wurde jeder Druck individuell ausgestattet. Das entschied der Besitzer, wie viel, was seinem Geschmack entsprach und wie viel Geld er auch zur Verfügung hatte, und brachte das auch zu einer anderen Werkstatt. Das heißt, jede Bibel sieht sehr unterschiedlich aus in der Ausstattung.
Was begeistert Sie als Kunsthistorikerin besonders an den Gutenberg-Bibeln?
Was mich immer begeistert, wenn ich davor stehe, ist vor allem die Qualität des Drucks. Das ist unglaublich, wie präzise und wie genau diese einzelnen Bände umgesetzt wurden. Jede Seite ist perfekt. Und wenn man sich vorstellt, sozusagen, wie aufwendig das war, erst einmal diesen Prozess zu erfinden und dann zu erproben, ob das überhaupt funktioniert oder nicht. Eben auch zu erproben, wie man das Ganze im Überblick behält mit diesen 180 unnummerierten Exemplaren oder ohne Seitenangaben und dann noch während des Prozesses einzelne Schritte, wie eben, es wurde beim Druckprozess noch teilweise die Zeilenanzahl angepasst, es wurde an der Tinte gearbeitet und die Tinte wurde während des Drucks noch optimiert, dass sie noch schneller trocknet und trotzdem ist jede Seite perfekt und der Farbauftrag ist gleichmäßig, die Positionierung des Setchips ist einfach perfekt auf der Seite und das bringt mich jedes Mal zum Staunen, einfach mit welcher Sorgfalt und mit welchem Anspruch auch diese Bücher gedruckt wurden. Als die Bibeln letztes Jahr digitalisiert wurden bei uns im Museum, sie sind auf der Seite der Universität Mainz in deren Datenbank auf Gutenberg Capture auch online. Das heißt, man kann in unseren Bibeln auch online blättern. Als sie digitalisiert wurden, gab es auch aus Sicherheitsgründen sehr wenige Menschen, also zum Beispiel die Restauratorin, eine andere Kollegin und ich saßen an dem Scanner und haben eben die Bibel geblättert. Und da habe ich auch jedes Mal gestaunt sozusagen, wie perfekt und eben wie mit welcher Sorgfalt diese einzelnen Seiten gedruckt wurden.
Das ist schon ein Privileg, dass Sie in diesen Bibeln blättern durften. Macht man das mit Handschuhen?
Das ist jedes Mal unterschiedlich, wie man mit Objekten oder Papierarbeiten umgeht. Es gibt Objekte, wo man lieber mit Stoffhandschuhen arbeitet oder mit Gummihandschuhen. Es gibt auch Seiten, wo man gar keine Handschuhe anzieht, um eben besseres Fingergefühl zu haben und beispielsweise nicht die feinen Ecken einzureißen. Oder also es ist sozusagen jedes Mal eine neue Überlegung, wie gehen wir mit dem Objekt um und wie handelt man sozusagen diese Objekte. Deswegen kann man das, und das hängt auch von dem Moment ab sozusagen, wofür das eingesetzt wird. Deswegen kann man das vielleicht nicht ganz pauschal sagen sozusagen. Aber in der Regel ist es so, dass man die Papierarbeiten weniger mit Handschuhen, sondern mit gewaschenen Händen und in Absprachen mit der Restauratorin eben anfasst und blättert.
Und für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt Lust bekommen haben, die Bibel mal zu sehen, auch wenn sie nicht darin blättern dürfen, es gibt eine Interimsausstellung, weil das Gutenberg-Museum umgebaut wird und aktuell ist das Museum im Naturhistorischen Museum untergebracht. Wie wurde da entschieden, was jetzt in dieser etwas verkleinerten Ausstellung gezeigt wird?
Das Gutenberg-Museum hat letztes Jahr im Frühjahr die Türen geschlossen. Wir hatten einen sehr prominenten Standort gegenüber des Doms in einem Bau von 1962 von Rainer Schell. Das Gebäude musste leider schließen und wird niedergelegt, damit es ein neues Gebäude und ein passendes Gebäude für das Museum gebaut werden kann. Wir sind sehr glücklich über diese sehr bedeutende Entscheidung auch der Stadt Mainz, weil damit möglich wird, eben auch die Sammlung und das Museum und die Geschichte der Stadt auch ganz anders zu präsentieren und die Bedeutung von Gutenberg. Zugleich haben wir in dieser Zeit eine sehr verkleinerte Präsentation. Wir sind sehr glücklich über diese Möglichkeit, dass wir überhaupt eine Präsenz bekommen, weil viele Museen, die schließen, dann nur noch eine digitale Präsenz genießen. Wir hatten die Möglichkeit, als ein städtisches Museum die Räumlichkeiten einen Auftritt zu Gast eben im Naturhistorischen Museum zu haben. Das heißt, wir sind aktuell in Mainz eben zu Gast beim Naturhistorischen Museum und haben eine Präsentation eingerichtet. Sie heißt Gutenberg Museum Moved, die versucht, auf einer kleineren Fläche zum einen die Bandbreite der Sammlung zu zeigen, also zu zeigen, dass wir beispielsweise nicht nur historische Bücher in der Sammlung haben, sondern auch eine Zeitschriftensammlung, eine Papiersammlung oder überhaupt übergreifend Papier und Schrift, zeitübergreifend ganz unterschiedliche Sammlungsobjekte haben, verschiedene Druckerpressen haben. Und wir versuchen, diese Bandbreite anhand einzelner Beispiele zu zeigen. Wir versuchen, das digital an mehreren Medienstationen zu vermitteln, über größere Projektionen. Beispielsweise es gibt ein Stadtmodell, was die Geschichte um Gutenberg erzählt. Es gibt eine Projektion, wo man vieles über die Gutenberg-Bibeln erfährt, wo man ein Selfie beispielsweise machen kann und sich dann in eine historische Werkstatt setzt und das am Ende des Besuchs auch ausdrucken kann. Das ist für uns auch ein Versuch, auch Vermittlungsansätze und neuere Ansätze zu testen, die wir dann und zu erproben, die wir dann nochmal anders und vertiefender im Neubau machen würden. Und wir haben bereits begonnen, aktiv an der Planung des Neubaus. Es gab einen Architektenwettbewerb mit Stuttgarter Architekten, die den Neubau eben auch bauen und planen und bauen werden. Und jetzt beginnen wir sozusagen die Detailplanung und das ist ein sehr aufregender und schöner Prozess und wir freuen uns sehr darauf. Und aktuell ist eben das Schöne, dass diese neue, kleinere Dauerausstellung eröffnet hat und wir auch wieder Gruppen führen können, Besuchende empfangen und auch beispielsweise am auch verschiedenste sozusagen Formate auch umsetzen und erproben können in diesen Räumlichkeiten.
Frau Dr. Nanopaschwili, mir hat der Besuch im Gutenberg-Museum in der Interimsausstellung sehr gut gefallen. Vielen Dank auch nochmal für Ihre Führung durch das Gutenberg-Museum in Mainz und danke für dieses Interview über die Gutenberg-Bibeln und den Buchdruck.
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für Ihren Besuch im Museum.
Frau Dr. Nino Nanopaschwili arbeitet als Kuratorin im Gutenberg-Museum in Mainz mit dem Fachgebiet Buch- und Druckgeschichte im 15. bis 18. Jahrhundert. Zurzeit wird ein völlig neues Museumsgebäude gebaut. Trotzdem sind die Gutenberg-Bibeln und vieles mehr weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich, nämlich übergangsweise im Naturhistorischen Museum. In unserer ERF-Plus-Audiothek finden Sie den Link zum Gutenberg-Museum. Mit dabei in Mainz war Helena Höhn. Sie hat diese Sendung redaktionell vorbereitet. Ein Dankeschön geht auch an unseren Techniker Till Heimer. Schauen Sie doch mal in Mainz vorbei. Ich finde wirklich, es lohnt sich. Mein Name ist Sonja Kilian und ich war für Sie sehr gerne im Gutenberg-Museum.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.